Seit gestern Abend ist auch Manfred Relitzky noch unter uns. Der ist ja schon oft dabei gewesen. Und wir freuen uns, dass er da ist. Der kommt aus der Gemeinde in Köln. Er ist der Mann, der sich als Zimmermann tarnt. Da steht er. So, wir wollen also, gestern haben wir miteinander geredet, wie aufgrund dieser Erhebungen ein idealer Kontakt aussieht. Nicht wahr? Und bei dem man also die größten Chancen hat, ihn zu Christus zu bekehren, und zwar auf Dauer. Heute wollen wir ein anderes Thema anfangen, und zwar könnten wir das nennen das Profil einer wachsenden Gemeinde. Also was macht eine wachsende Gemeinde aus? Zu diesem Zweck hat der Bruder Jäckli 48 Gemeinden ausgewählt, die also auch nach Gesichtspunkten ausgewählt sind, geografisch, größenmäßig, altersmäßig und so weiter, sodass sie einen Querschnitt darstellen für alle Gemeinden. Aber der Hauptgesichtspunkt war, dass diese 48 Gemeinden ausgewählt worden sind nach der Höhe ihrer Nettowachstumsrate. Da haben wir also schon ein Wort, das müssen wir ganz kurz erklären. Die Nettowachstumsrate, das ist die Rate oder das Ausmaß, in dem eine Gemeinde tatsächlich wächst. Und zwar, da werden also die Bekehrungen dazugezählt und die Abgefallenen wieder abgezogen. Und dann hat man ja nur die wirkliche Wachstumsrate, also das ist das Nettowachstum, das tatsächliche. Also, und das ist gemeint. Wir machen uns ja was vor, wenn wir die Taufen zwar immer uns merken und uns darüber freuen, aber die Abfälle, also die Abgefallenen vergessen. Die müssen wir ja abziehen und erst dann haben wir das tatsächliche Wachstum. Und der hat also die Nettowachstumsrate zur Grundlage gemacht und hat 16 Gemeinden aus den obersten 20%, was die Nettowachstumsrate angeht, aller Gemeinden ausgewählt, also schnell wachsende. 16 Gemeinden aus der Mitte, die durchschnittlich wuchsen. Und 16 Gemeinden aus den unteren Fünftel, aus den unteren 20%. Und dann hat sich sofort gezeigt, dass die 16 Gemeinden der ersten Gruppe, die also die höchste Nettowachstumsrate hatten, die hatten nicht die meisten Taufen. Die meisten Taufen hatten die Gemeinden der mittleren Gruppe. Die hatten aber auch eine sehr hohe Verlustrate, sodass sie in Wirklichkeit langsamer wuchsen als die Gemeinden der Spitzengruppe, die zwar weniger Taufen hatten, bei denen aber die überwiegende Mehrheit der Getauften treu blieb. Sie sehen also, wenn eine Gemeinde wirklich wachsen soll und schnell wachsen soll, dann muss sie nicht nur viele taufen, sondern sie muss auch dafür sorgen, dass die Getauften treu bleiben. Sonst war es eben kein Wachstum. Das war das Erste, was sofort war. Die meisten Taufen waren bei der zweiten Gruppe. Ich rede künftig nur von erster, zweiter und dritter Gruppe. Und dann wisst ihr, die erste Gruppe ist die mit dem höchsten Nettowachstum, die zweite die mittlere und die dritte das langsame. Bei der ersten Gruppe war eine Bekehrungsrate von, also jetzt alle Taufen, nicht netto, sondern überhaupt brutto, von 6,9% pro Jahr. Die Verlustrate war davon nur 5%, also 0,33%, sodass die Nettowachstumsrate der Spitzengruppe der Gemeinden 6,57% und Jahr ausgemacht hat. Das sind also die besten Gemeinden. Es gibt Ausnahmen, die schneller wachsen, aber das ist der gute Durchschnitt. Bei der zweiten Gruppe waren die Bekehrungen, die Taufen 9,12% im Jahr. Immer verglichen mit der Mitgliederzahl. Aber die Abfallquote war 4,26. Das heißt, dass 47% aller Bekehrten, also fast die Hälfte, binnen eines Jahres wieder verloren worden sind. Sodass die tatsächliche Nettowachstumsrate nur 4,86% und Jahr ausmacht. Übrigens ist die Tatsache, dass also rund die Hälfte aller Getauften wieder untreu werden, der Durchschnitt für ganz Amerika, soweit das überhaupt rechnerisch zu erfassen ist. Das ist also das Normale. Ich weiß leider nicht, was für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und da gibt es auch vielleicht Abstufungen und Unterschiede, was da im Allgemeinen der Schnitt ist. Aber so ist die Lage. Die dritte Gruppe jetzt, die also aus den unteren 20% aller Gemeinden ausgewählt wird, diese 16 Gemeinden, die hatten nur 2,84% Bekehrungen im Jahr und hatten auch einen Verlust von fast 50%, nämlich 1,37, sodass sie nur ein Nettowachstum von 1,47% ausweisen, was die Bekehrungen angeht. Das ist ja in Wirklichkeit überhaupt kein Wachstum, weil ja Wegzüge und Todesfälle auch noch hinzukommen und sodass am Ende unter dem Strich ein Minus bleibt. Aber das lassen wir hier unberücksichtigt. Uns geht es nur um Bekehrungen bzw. Leute, die dann wieder untreu werden. So also so viel über diese drei Gruppen von je 16 Gemeinden, die der ganzen Untersuchung hier zugrunde liegen. Und wir sehen schon, hier ist also auch, damit, wenn eine Gemeinde wachsen soll, dann ist eine hohe Bekehrungsrate verbunden mit einer niedrigen Verlustrate notwendig. Und es ist nötig, dass auf beide dieser Dinge das Augenmerk gelegt wird. Sowohl darauf, wie wir Menschen gewinnen, als auch wie wir sie im Glauben fördern und heranziehen, dass sie stark werden und treu bleiben. Und das ist ja auch beides im Befehl, den Jesus seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, enthalten. Er hat gesagt, geht in alle Welt, macht alle zu Jüngern, indem er sie tauft und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und wir sehen auch die Praxis, Apostelgeschichte 2. Wir haben am Anfang, wie dieser große Missionsbefehl Christi das erste Mal nun in der Praxis angewendet wird, die Apostel verkündigen, auf die Frage, was sollen wir tun, wird der Weg gewiesen, ändert eure Gesinnung und lasst euch untertauchen zur Vergebung eurer Sünden auf den Namen Christi. Und die das Wort annahmen, ließen sich untertauchen, wurden hinzugetan. Und der nächste Vers sagt, sie blieben aber beständig. Und das Erste, was dann genannt wird, in der Belehrung durch die Apostel. Und die Belehrung baut auf. Die Belehrung stärkt und leitet den Weg. Und wir sehen also durchaus, beide Faktoren müssen da sein. Wenn eine Gemeinde das eine oder das andere vernachlässigt, dann kann sie einfach den Auftrag des Herrn nicht so optimal erfüllen oder überhaupt nicht erfüllen, je nach dem Ausmaß. Wie es der Fall wäre, wäre es anders. Vielleicht nur interessemäßig noch einige Zahlen über unsere Geschwister in Amerika. Die Durchschnittsgemeinde in Amerika hat 160 Glieder. Sie hat im Jahr 8 Taufen. Davon sind 6 Kinder aus Familien in der Gemeinde. Und sie hat eine Verlustrate von diesen 8 von 50%. Also es werden nur 2 Außenseiter wirklich gewonnen. Das wird vielen Brüdern in Amerika sehr bewusst, wie schlecht das ist. Und es gibt immer mehr Bemühungen, jetzt davon wieder wegzukommen. So, nun wollen wir also jetzt anfangen und wollen nun versuchen, diese verschiedenen Gemeinden, diese drei Gruppen von Gemeinden miteinander zu vergleichen und zu sehen, worin sie sich gleichen und worin sie sich unterscheiden, damit wir daraus Schlüsse ziehen können, wie eine Gemeinde beschaffen sein soll oder sein muss, wenn sie möglichst erfolgreich ihren Auftrag in der Welt, Menschen zu erretten und errettet zu halten, zu bewahren, ausführen kann und will. Und das Erste, was wir dabei sehen, ist, dass die Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft am günstigsten in etwa der Zusammensetzung der Umwelt, in der die Gemeinde lebt, entsprechen muss. Je ähnlicher also die Zusammensetzung der Gemeinde nach Alter, nach Bildungsstand und auch nach sozioökonomischen Stand, damit ist jetzt gemeint, also die Art des Berufes, die das materielle Niveau, also die Einkommenssituation und der ganze Lebensstil und so weiter. Je mehr sich also die Zusammensetzung der Gemeinde, je mehr die dem der allgemeinen Zusammensetzung der Gesellschaft entspricht, in der sie lebt, also der Stadt oder dem Stadtteil, wenn sie hauptsächlich eine Stadtteilgemeinde ist und so weiter, umso eher ist die Gemeinde in der Lage, die Menschen anzusprechen. Natürlich muss die Gemeinde sich in vielen moralischen und geistlichen Bereichen von ihrer Umwelt unterscheiden. Wir müssen ja anders sein, nämlich so wie der Herr uns will, und die Umwelt fragt danach nicht. Das ist natürlich klar. Es gibt aber auch Bereiche, wo es andersherum nötig ist, und je mehr die Gemeinde in den anderen Bereichen ihrer Umwelt gleicht und entspricht, umso eher kann sie in ihr wirken. Bei der Arbeit über die 720 Bekehrten, über die wir gestern geredet haben, hat sich schon das auch gezeigt. Wenn ein Mensch zum ersten Mal, also ein Neuer, ein Kontakt, in eine Versammlung einer Gemeinde kam, und wenn er dort dann auf Menschen stieß, die ihm selber irgendwie ähnlich waren, die manches mit ihm gemeinsam haben, dann hat er schneller Anschluss gefunden, dann hat er sich mehr geöffnet, dann war er leichter anzusprechen. Und genau umgekehrt auch. Wenn also zum Beispiel ein 25-jähriger junger Doktor, frisch von der Universität, aus einer Großstadt stammend, in eine Landgemeinde kommt, wo nur 70-jährige Bauern sind, die kaum lesen und schreiben können, dann sind die Chancen, dass er von ihnen gewonnen wird, fast nicht da. Weil das, was diese Leute trennt, nicht wahr, das ist einfach zu groß, dass es in den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, das ist klar, aber in den meisten Fällen wird es unüberwindlich sein. Also es kommt eher zu einem Kontakt, und der Kontakt wird eher enger, und es kommt eher zur Bekehrung, wenn Ähnlichkeiten, wenn Übereinstimmungen zwischen wenigstens einem Teil der Gemeinde und einem neuen Interessierten vorhanden ist. Und es kommt eben nicht so sehr dahin, wenn die Unterschiede größer waren und so weiter. Mit Ähnlichkeit meinen wir also Alter, sozioökonomischer Stand, ist also Beruf und so weiter, und Bildungsgrad. Und das wollen wir jetzt im Einzelnen betrachten. Ich habe euch gestern schon gesagt, dass das Alter selbst bei den 720 beobachteten und studierten Fällen keine Rolle spielte. Also junge, Mittelalter und alte Leute waren gleich ansprechbar oder nicht ansprechbar für das Evangelium. Also vom Alter her hat sich da nichts gezeigt, dass das eine Rolle spielte. Aber das durchschnittliche Alter der Gemeinde als Ganzes und das durchschnittliche Alter der ganzen Gesellschaft, in der die Gemeinde lebt, der Unterschied zwischen beiden, der ist allerdings bedeutsam. Die erste Gemeindegruppe, also die schnellwachsendsten, hatten ein Durchschnittsalter, nämlich jetzt die ganze Gemeinde. Das war 2 Jahre und 9 Monate über dem Durchschnittsalter der ganzen Stadt, in der sie lebten. Das heißt, dass also die altersmäßige Zusammensetzung dieser schnell wachsenden Gemeinden fast gleich war, nur ein wenig höher, als die altersmäßige Zusammensetzung der ganzen Stadt, in der die Gemeinde ist. Also 2 Jahre und 9 Monate war der Unterschied im Durchschnitt. Bei der zweiten Gruppe, der mittleren, bestand der Unterschied 7 Jahre und 7 Monate. Und bei den dritten Gemeinden, bei der dritten Gruppe, 11 Jahre und 9 Monate. Also aus einem solch erheblichen Durchschnittsalterunterschied kann man also sehen, dass viele, die als Gäste in diese Gemeinden hineinkommen, das Gefühl haben, wir sind nur alte Leute, überwiegend. Während eben bei der ersten Gruppe, die schnell wuchs, dieses Gefühl so nicht möglich war, weil die fast der Umweltbestand entsprach. So viel über das Alter. Also das ist bedeutsam, dass eine Gemeinde in ihrer altersmäßigen Zusammensetzung in etwa der altersmäßigen Zusammensetzung der Umwelt entspricht. Was ist denn nun zu machen, wenn sie das nicht tut? Was macht denn eine Gemeinde, die hauptsächlich aus alten Leuten besteht und und in einer Stadt ist, in der also das Durchschnittsalter wesentlich jünger ist. Soll sie aufhören zu evangelisieren? Was meint ihr? Dass sie ganz gezielt in diese Richtung arbeitet, mit einem jungen Prediger. Was könnte sie noch tun? Wenn sie den kriegen kann. Ja, die Alten sollten vor allen Dingen versuchen, wieder Alte zu gewinnen, denn das geht am einfachsten, das ist das Natürlichste und das Gegebenste, richtig. Was aber könnten Sie noch tun, um die Struktur zu ändern? Richtig, Sie könnten junge Leute, ein junges Ehepaar aus einer anderen Gemeinde, könnten an die herantreten, wo es etliche gibt, und könnten denen das sagen, könnten sagen, wir brauchen diese Hilfe, dass bei uns also hier eine Änderung eintritt. Wolltet ihr nicht 5 Jahre hierher ziehen wenigstens und hier mitwirken und versuchen, einige andere junge Familien hier zu gewinnen, und wenn dann 2 oder 3 da sind, dann könnt ihr wieder nach Hause ziehen. Das ist in anderen Teilen der Welt schon oft geschehen, dass Christen so etwas getan haben. Und das wäre auch unter uns zu überlegen. Aber das ist also ein Unterschied. Jetzt etwas über den sozioökonomischen Stand. Da hat der Bruder Jäckli 5 Gruppen innerhalb der Bevölkerung unterschieden. Die Oberschicht, sind also die Reichen, die obere Mittelschicht, die untere Mittelklasse und die Unterklasse, sind dann die ungelernten Arbeiter. Also so hat er versucht, das beruflich und einkommensmäßig in diese 5 Stufen zu zeigen. Und nun hat er versucht zu sehen, ob die Zusammensetzung einer Gemeinde nach diesen Gesichtspunkten einen Einfluss hat auf die Wirksamkeit der Gemeinde und eben auf ihr Wachstum. Im Durchschnitt war die erste Gruppe der Gemeinden eine halbe Stufe, also fast genauso, aber etwas eine halbe Stufe über dem Durchschnitt ihrer Stadt. Die sprach ja weitgehend, aber sie war knapp darüber. Die Mittelgruppe der Gemeinden war eine halbe Stufe unter dem Durchschnitt ihrer Stadt. Entsprach ja auch noch ziemlich sehr, aber sie war eine halbe Stufe drunter. Aber die Gemeinden, die überhaupt nicht gewachsen sind oder fast nicht, die waren alle 16 mehr als 2 Stufen unter dem Durchschnitt ihrer Stadt. Das wir schon sehen, das schon von daher gesehen. Also eben der Durchschnitt in der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Bevölkerung vieles nicht gemeinsam hat. Und der Lebensstil prägt ja einen Menschen in seinen Gewohnheiten, in seiner Rede und Denkweise, in seinem, was er liest, wie er sich unterhält, was er Urlaub macht, wie er isst. Und das wird ja alles geprägt, nicht wahr? Und wenn nun also hier solche großen Stufen des Unterschieds vorhanden sind, dann geht es schlechter. Also wir sehen, je höher die Übereinstimmung auch im sozioökonomischen, in der sozioökonomischen Situation, umso höher das Wachstum der Gemeinde. Und es ist beim Bildungsstand, und das ist das dritte, nicht anders. Auch hier hat der Flavel 5 Stufen eingeteilt. Vom Sonderschüler, der also mit Mühe und Not lesen kann, bis zum Doktor hat er 5 Stufen. Und auch hier ist es so, dass die erste Gruppe der Gemeinden eine halbe Stufe in ihrem Durchschnitt, eine halbe Stufe über dem Durchschnitt der ganzen Stadt lag und deren Bildungsstand, das heißt der Erwachsenen dort. Die zweite Gruppe der Gemeinden, die war eine halbe Stufe unter dem durchschnittlichen Bildungsstand der Stadt, und die langsam oder nicht wachsendste Gemeinde war 2 Stufen, das heißt mehr als 2 Stufen unter dem Bildungsstand der Stadt. Natürlich ist sozioökonomischer Stand und Bildungsstand in der Regel, nicht immer, aber fast immer, hat miteinander zu tun. Leute, die eine höhere berufliche Qualifikation haben, werden auch in der Regel eben dann solche Berufe haben, und die diese Berufe haben, werden dann auch ein höheres Einkommen haben. Das bedingt sich in den meisten Fällen. Und deswegen entsprechen sich auch hier völlig diese beiden Dinge. Also Bildungsstand und sozioökonomische Lage waren bei den Schnellwachsendsten eine halbe Stufe über dem Durchschnitt der Stadt, bei den Mittleren eine halbe darunter, aber bei denen, die nicht wuchsen, über 2 Stufen darunter. Also je ähnlicher in der bildungsmäßigen Situation eine Gemeinde ihrer Umwelt ist, umso eher kann sie auf die Umwelt einwirken und kann Menschen bekehren und umso eher bleiben die Bekehrten treu. Und umgekehrt auch, nicht wahr? Umso weniger sie ähnelt, umso weniger kann sie einwirken. Gelingt es aber doch, Menschen zu bekehren, dann ist die Chance sehr hoch, leider, dass diese Menschen wieder abfallen. So ist also die Situation. Das heißt nicht, und das müssen wir jetzt sagen, es heißt nicht, dass Menschen eines bestimmten Alters, eines bestimmten Standes oder eines bestimmten Bildungsgrades eher Christen werden als andere. Das hat nichts damit zu tun. Sondern hier wird lediglich verglichen zwischen der Art der Gemeinde und der Art der Umwelt. Nicht wahr? Wenn die Stadt eine Stadt ist mit einem niedrigen Bildungsniveau, dann würde die Gemeinde am besten wachsen, die es auch hat. Die also wieder der Stadt entspricht. Und umgekehrt. Also damit ist nichts ausgesagt, und das war auch nicht bei den 720 nachzuweisen, dass also das Einkommen eines Menschen oder der Bildungsstand eines Menschen ihn geneigter oder weniger geneigt macht an sich dem Evangelium gegenüber, sondern hier geht es nur um die Unterschiede zwischen der Zusammensetzung der Gemeinde und der Zusammensetzung der Umwelt, in der diese Gemeinde wirkt. Also es heißt, Gemeinden, die dem Durchschnitt ihrer Umwelt entsprechen oder knapp darüber liegen, können wirkungsvoller in ihrer Umwelt wirken als Gemeinden, die diesem Durchschnitt nicht entsprechen oder darunter liegen. Also wenn schon ein Unterschied, dann nur knapp drüber, dann ist es immer noch besser als knapp drunter. So könnte also eine Gemeinde mit hohem Durchschnittsalter am besten in einem Stadtteil wirken, in dem vorwiegend ältere Leute wohnen. Aber sie wären sehr begrenzt in ihrer Wirksamkeit in einem Viertel, in dem es vor allen Dingen kinderreiche Familien, junge kinderreiche Familien gibt und so weiter. Nun, der nächste Punkt. Wir wollen etwas über sogenannte heterogene Mitgliedschaft sagen. Wir haben also schon gesagt, dass Ähnlichkeit zwischen dem einzelnen Glied und der Gemeinde im Ganzen wichtig ist. Der Einzelne, vor allen Dingen, wenn er neu hineinkommt, muss sich mit der Gemeinde identifizieren können. Er muss da auf Ähnlichkeiten stoßen, sodass er sich da also wohlfühlt und öffnet und so weiter. Und das ist also genauso wichtig zwischen Gemeinde und ihrer Umwelt. Wenn eine Gemeinde sehr homogen ist, wenn sie also vorwiegend aus gleichen Personen altersmäßig, bildungsmäßig oder standmäßig besteht, dann wird es sie ja in ihrer Zusammensetzung immer nur einem Teil, einem relativ kleinen Teil ihrer ganzen Umwelt entsprechen. Eben nur denen, die auch im Alter und im Stand und in der Bildung so sind, wie die Gemeinde, die eben mehr oder weniger aus solchen entsteht. Auf diese könnte sie sehr wirken, sehr intensiv. Die würden sich sofort zu Hause fühlen, weil sie eben auf ihresgleichen stoßen, wenn sie in die Versammlung kommen. Dafür würde sie auf alle anderen Leute umso weniger wirken, weil die sich fremd fühlten, wenn sie in ihre Versammlungen kämen. Und nun wird natürlich von Leuten, die sich mit Gemeindewachstum besonders beschäftigen, überlegt, was man nun tun soll, nicht wahr? Ob man zum Beispiel in einer Stadt statt 50 heterogenen Gemeinden oder 10 homogene haben soll. Eine nur von alten armen Leuten, eine von alten Leuten des Mittelstands, eine von alten Reichen, eine von jungen Armen und so weiter. Nicht wahr? Und weil man sagt, die könnten dann viel mehr auf ähnliche Leute wirken, als wenn es 10 Gemeinden gibt, die jede gemischt sind. Was meint ihr von dieser Idee?
Ja. Ja,
in gewissen Grenzen schon, ja. Aber das setzte natürlich eine zentrale Organisation voraus, die das Ganze steuert und die auch Finanzausgleich betreibt, so wie die Hessen und die Baden-Württemberger den Leuten in Schleswig-Holstein Geld geben müssen, damit in Deutschland in etwa der gleiche Lebensstandard gewährt bleibt und so weiter. Und das ist ja gegen Prinzipien der Heiligen Schrift. Und dazu kommt ja noch etwas anderes. Es geht ja hier auch um ein geistliches Prinzip, dass das Evangelium ja auch gerade darin triumphiert, dass es die Menschen über ihre Unterschiede, über die Dinge, die sie auseinandertreibt, hinaus zusammenbringt und zusammenhält. Nicht wahr? Hier muss ja der Heilige Geist als eine einigende Kraft triumphieren über alles das, was Menschen sonst voneinander trennt. Und das tut er ja auch, wenn wir uns seinem Einfluss und wenn wir uns seinem Wirken hingeben und uns von der Heiligen Schrift belehren lassen. Für uns ist das natürlich sowieso nicht interessant, weil wir in der Regel nur eine Gemeinde pro Stadt haben. Nicht wahr? Wir könnten also nicht mehrere Gemeinden umstrukturieren und sagen, also alle Armen gehen jetzt in die Gemeinde und die kriegen den einfachsten Saal, der am Hinterhof liegt, und alle Reichen gehen in die Gemeinde, die treffen sich in der Villa, und jetzt müssen wir schnell noch mit Edelholz die Täfeln innen, damit die anderen Reichen, die wir einladen wollen, sich auch da wohlfühlen. Die Situation haben wir ja gar nicht, nicht wahr? Ja.
Obwohl, das schränkt wahrscheinlich jemand Außenstehender auch ganz schön ab, wenn der das erste Mal vielleicht der Arme sagt, weil das erste Mal wieder mal in die Glaube, so stinkreiche alte Leute. Und wenn man dann sagt, ja, da musst du in eine andere Gemeinde, das sind nur die Armen.
Ja, also ich würde das privat, ich meine, das wird in Amerika diskutiert unter verschiedenen Leuten, die also nur mit Kirchenwachstum sich beschäftigen. Ich würde das als einen Verrat am Wesen des Evangeliums ansehen. Da wird ein wesentliches Stück des Glaubens aufgegeben und preisgegeben, nicht wahr? Aber das wird also nicht von unseren Brüdern. Der Flavel Jäckli lehnt das auch ab. Aber er erwähnt es, dass das unter den sogenannten Church Growth Movement, da wird das diskutiert. Ja.
Würde eine junge Gemeinde es sehr schwer haben, jemanden vollkommen oder vollständige Gemeinde sein, bei einer jungen Gemeinde wird es wahrscheinlich schwierig sein, Älteste zu bekommen.
Das ist sehr richtig, ja, das ist wahr. Das Problem kennen wir ja auch hier bei uns. Nun, ich kann euch eine tröstliche Nachricht geben. Die Gemeinden der ersten Gruppe waren die heterogensten. Also das war gerade keine homogene Gemeinde, sondern es war eine Gemeinde, die sich zusammensetzte, altersmäßig, bildungsmäßig und nach dem Stand, und die am meisten dem Durchschnitt der Stadt entsprachen. Das konnte sie ja nur tun, weil sie auch untereinander gemischt war. Die war gemischter als die zweite und die dritte. Das ist also wichtig. Je heterogener die Gemeinde altersmäßig ist, also je mehr es in ein und derselben Ortsgemeinde Menschen aller Altersstufen gibt, aller Altersstufen, umso höher war die Bekehrungs- und die Nettowachstumsrate. Das hat sich gezeigt bei einem Vergleich aller 48 Gemeinden. Also je mehr die Gemeinden altersmäßig in sich verschieden waren, umso schneller haben sie nicht nur Menschen getauft, sondern auch gehalten. Also die Nettowachstumsrate war die höchste, aber auch die Bekehrungsrate war die höchste. Je heterogener im sozioökonomischen Bereich die Gemeinde war, war auch umso höher die Bekehrungs- und umso niedriger die Verlustrate, und das galt auch für den Bildungsstand. Also wir können als Ergebnis dieser Untersuchung sagen, je heterogener die Gemeinde war, umso besser ist sie gewachsen, sowohl bruttomäßig als auch nettomäßig. Und das beruhigt uns, denn da wären wir wirklich jetzt in Konflikte gekommen, nicht wahr? Wenn wir zwar einerseits vom Evangelium her sehen müssen, die Gemeinde ist also der eine Leib des Herrn, und dann würden die kommen und sagen, die Wissenschaft beweist, dass es so besser ist. Es ist nicht wahr. Nicht wahr? Das ist ja nach wissenschaftlichen Kriterien der Soziologie hier gemacht worden, diese Befragung, und sie beweist gerade, dass das am besten ist, was das Neue Testament auch zeigt. Nicht wahr? Dass also die Verschiedenartigkeit in einer Gemeinde am Ende das Bessere ist. Und das verstehen wir auch. Denn das wissen wir ja auch, dass die Einheit in der Gemeinde, innerhalb der Ortsgemeinde, wo sie am schwierigsten ist und aber auch am wichtigsten, dass die uns nicht als eine reife Frucht in den Schoß fällt. Die muss erarbeitet werden, die muss oft direkt erkämpft werden. Da muss ja jeder von uns gegen sich selber kämpfen, nämlich gegen das in sich selber, was ihn also selber immer wieder anderen zu einem Anstoß macht und zu einem Problem macht. Und er muss die Widerstände, die er in sich gegen andere hat, auch überwinden. Er muss seinen Sinn, wie Paulus sagt, auf Einigkeit gerichtet haben, den anderen höher achten als sich selbst, den anderen in Ehrerbietung zuvorkommen, um nur einige wenige solche Worte zu sagen. Das ist eine Frucht des Geistes. Es muss wachsen und dazu gehört Mühe und dazu gehört Arbeit. Und wenn eine Gemeinde das zu einem gewissen Maß gebracht hat, dass das in ihr ist, dann hat sie ja damit bereits bewiesen, dass sie eben jetzt Fähigkeiten geistlicher Art und der Liebe und der Zusammenarbeit entwickelt hat, die müssen ja notwendigerweise nach außen sich erweisen, wenn es eben nun darum geht, anderen Leuten, die neu hereinkommen und die das erst alles lernen müssen, die in ihrer Familie wahrscheinlich Streit haben, die in ihrem Arbeitsplatz Probleme haben und die auch innerhalb der Gemeinde diese alte Art mitbringen. Nicht wahr? Die werden aber dort kein Echo finden in der Gemeinde. Man wird auf ihre negativen Gedanken, auch wenn sie ihnen nicht bewusst sind, nicht eingehen, sondern sie werden positive Reaktionen erleben und werden so am Vorbild der anderen, die schon da sind, wachsen können. Wenn sie dagegen in eine Gemeinde kommen, die sich das leicht gemacht hat, weil sie nur homogen ist, damit ja keine Probleme sind, nicht wahr? Und sie kommen dann mit einem Problem, dann wird kein Vorbild da sein und nichts anderes. Das hängt alles eng und vieles andere damit zusammen. In heterogenen Gemeinden, die in ihrer Zusammensetzung, der Zusammensetzung der Umwelt, in der die Gemeinde lebt und wirkt, möglichst nahe kommt, kommen mehr Glieder als in anderen Gemeinden in Kontakt mit Nichtchristen als sonst. Und diese Nichtchristen, mit denen jetzt die Glieder der Gemeinde in Kontakt kommen, haben dann jeweils mit manchen in der Gemeinde teilweise Bereiche der Übereinstimmung. Und das ist immer wichtig. Wenn man irgendwo einen ersten Kontakt machen will, dann muss es zwischen uns irgendeinen Bereich geben, wo wir zusammenpassen. Sonst ist kein Kontakt. Nicht wahr? Kontakt setzt Berührung voraus. Es muss eine Berührungsfläche geben, damit es eine Berührung geben kann. Und im Umgang von Mensch zu Mensch sind also Berührungsflächen, das ist ja nur ein übertragener Begriff aus einer tatsächlichen Berührung, und das muss also irgendeine Eigenschaft sein, in der sich zwei verschiedene Menschen gleichen, in der sie sich eben berühren, in denen sie sich entsprechen. Und je heterogener, je verschiedenartig eine Gemeinde zusammengesetzt ist, umso mehr von ihnen werden mit umso mehr Menschen in irgendeinem Bereich eine Berührung haben. Altersmäßig, berufsmäßig, bildungsmäßig, erholungs- oder hobbymäßig, was immer es ist. Und das erleichtert den Vorgang, dass der Neue, der Interessent, der Kontakt, wenn er nun einmal die Versammlung besucht oder wenn er in eine Wohnung eingeladen wird, wo mehrere aus der Gemeinde zusammen sind, oft ist ja das der erste Schritt, jedenfalls in vielen Gemeinden wird es so gemacht, dass man erst da so ein bisschen warm wird und ein paar Leute kennenlernt und dass man die Leute natürlich auswählt, die man zu sich einlädt, um die Gäste da auch einzuladen, nach solchen Gesichtspunkten, dass sie ihm altersmäßig und wesensmäßig und so weiter doch entsprechen, dann kann sich dieser Neue, oder es kann ja eine Frau sein, mindestens teilweise mit dieser Gemeinde identifizieren. Er sieht, wir sind ähnlich, wir haben Übereinstimmung, das gefällt mir. Auch wenn er sich das nicht bewusst sagt, wird er ganz gefühlsmäßig diese Leute gut finden und nett finden und bereichernd finden. Und er wird sie wiedersehen wollen. Und so kann dann schließlich etwas wachsen. Moment, was haben wir hier als nächstes? Ja, so viel also über die heterogene Zusammensetzung einer Gemeinde. Jetzt, ja, wir haben noch etwas Zeit, jetzt ein neuer Punkt. Ganz wichtig, noch wichtiger als das, für die Tatsache, dass eine Gemeinde wächst, war, dass in den einzelnen Gemeinden möglichst viele Leute in die Arbeit der Gemeinde einbezogen sind. Es hat sich erwiesen, dass je mehr einzelne Glieder einer Ortsgemeinde in die verschiedenen Aufgabenbereiche, in die verschiedenen Arbeiten, die es in der Gemeinde gab, einbezogen waren, da mittaten, umso schneller wuchs diese Gemeinde. Menschen unterscheiden sich ja voneinander, je nachdem sie sich mit irgendeiner Gruppe identifizieren. Und die Psychologen reden hier von dem Wort Selbstimage. Selbstimage, das ist das Bild, das jeder einzelne Mensch von sich hat. Also so wie ich mich sehe, so wie ich denke, dass ich bin. Bin ich wirklich so, wie ich mich sehe? Was meint ihr?
Nein.
Nein, ich bin nicht so, wie ich mich sehe. Wie bin ich denn? Ja, wie ich wirklich bin. Und nur Gott sieht mich, wie ich wirklich bin. Wir haben das gestern, ich habe vergessen, in welchem Vortrag, aber da wurde aus dem Johannesbrief zitiert, wo es heißt, wenn uns unser eigenes Herz verklagt, nicht wahr, Bill war das, wenn uns unser eigenes Herz verklagt, so wird Gott doch uns treu bleiben. Das kommt ja vor, dass ich mich verkenne, auch im Negativen. Ich kann mich überschätzen, ich kann mich auch unterschätzen, kann verzagt werden und Gott bleibt aber fest. Aber jeder von uns hat ein Bild von sich selbst, das natürlich der Wirklichkeit in manchen entspricht und in manchen liegt es daneben. Aber jedenfalls in diesem Bild, das wir von uns haben, in dieses Bild, in die Gesamtheit, sind auch andere Menschen und ist auch die Zugehörigkeit zu Gruppen einbezogen. Also die Familie, zu der ich gehöre, spielt dabei auch eine wesentliche Rolle. Also ich definiere mich selbst auch als Ehemann, als Vater und auch jetzt schon dreifach als Großvater, als Bruder, als Onkel und so weiter. Nicht wahr? Das spielt alles eine Rolle in meiner Selbstdefinition. Und dabei spielt auch die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft eine bestimmte Rolle in meiner Selbstdefinition, für mein Selbstimage. Das ist für die einen nur eine Nebenrolle. Für die anderen spielt die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft eine zentrale Rolle. Und das werden natürlich die Menschen sein, die was tun und die was geben und die sich einsetzen und sich Sorgen machen und sich freuen, je nachdem, wie es der Gemeinde geht. Und nun wurde untersucht, ob die Beteiligung an der Arbeit der Gemeinde etwas mit der Einstellung oder mit der Position, die die Zugehörigkeit zur Gemeinde im Selbstimage des Menschen hat, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und natürlich gibt es einen Zusammenhang, wie wir uns schon denken können, und das wurde auch wissenschaftlich bestätigt. Das Ergebnis war, wer stark in die Arbeit einer Ortsgemeinde einbezogen ist, für den ist auch die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde für seine Selbstdefinition, für sein Selbstbild von zentraler Bedeutung. Er könnte sich selbst sich nicht vorstellen, wenn er nicht zu dieser Gemeinde gehörte. Und umgekehrt aber auch. Wer nicht in einer Gemeinde mitwirkt, der hat auch gewöhnlich, bei dem hat auch gewöhnlich für sein Selbstbild die Gemeinde nur eine untergeordnete Position. Das ist nur eine Randsache. Die natürlich auch leicht dann preisgegeben wird, wenn es darauf ankommt. Wenn ein Mensch ein Christ wird, wenn er sich bekehrt, dann ist ja in Wirklichkeit auch vom Psychologischen her, das ist nur ein Teil der Sache, aber das ist auch ein Teil der Sache, findet eine neue Selbstdefinition statt. Ich habe vorher mich als einen Sünder gesehen, der mit Gott in Feindschaft lebt. Das ist ja das Stadium vor der Bekehrung. Wenn ich das Stadium nicht durchlaufe, dann werde ich mich auch nicht zu Christus wenden, damit er mir meine Bürde nimmt und mich mit Gott versöhnt. Aber wenn ich das getan habe, kann ich mich jetzt definieren als ein Kind Gottes und zugleich als ein Glied am Leibe Christi zusammen mit vielen anderen Gliedern. Das gehört zusammen. Denn der Herr, der mich rettet, der mir meine Schuld vergibt und mich als sein Kind annimmt, fügt mich gleichzeitig seiner Gemeinde hinzu. Das war ja nicht mein Tun. Es ist ja nicht so, dass ich Christ werde und Rettung empfange und mir dann überlege, ob ich auch einer Gemeinde beitreten sollte. Ich war, dass ich also als Christ da wählen kann. Ich bin ja rettet, soll ich nun auch mich zu einer Gemeinde halten oder soll ich das nicht? Sondern das hat der Herr mir schon abgenommen. Denn er tut die Geretteten der Gemeinde hinzu. Nicht wahr? Er rettet alle in seinem Leibe. Steht im Epheserbrief im 2. Kapitel. Und im Leib steht auch im Epheserbrief, ist die Fülle dessen, der alles mit allem erfüllt. Also das Ganze außerhalb des Leibes ist Christus nicht. Und das hat nicht nur theoretische Bedeutung, dass wir also uns vorstellen, einen mystischen Leib Jesu Christi, wie Pius XII das einmal in seiner Enzyklika nannte, und der hat es allerdings doch sehr auf die katholische Kirche bezogen. Aber in den evangelikalen Kreisen heute, da spukt ein mystischer Leib Jesu Christi, nicht wahr, der nirgends wirklich konkret sichtbar wird beinahe. In der Bibel ist da kein Unterschied zwischen der Ortsgemeinde, in der der unsichtbare Leib Jesu Christi seine physische, zum Teil physische Ausprägung hat. Und dort wird gearbeitet und dort wird sich bewährt und dort wird in die Schule gegangen und dort wird mitgetragen. Und das gehört also, wenn ich Christ werde und verstehe vom Neuen Testament, was das alles beinhaltet, auch in dieser Richtung, dann gehört das zu meiner neuen Selbstdefinition. Gemeindemitgliedschaft, die ist dabei wichtig. Und nun ist etwas ganz Wesentliches, und hier unterscheiden sich die Gemeinden der ersten Gruppe von denen der zweiten und der dritten. Von Anfang an, von der ersten Stunde des neuen Christseins, war es wichtig, dass die neu geborenen Christen an der Gemeindearbeit beteiligt wurden. Dass sie gar nicht erst, dass man also sagt, es ist ja ein Säugling in Christus, den müssen wir erst einmal schonen. Ich glaube, der muss erst mal stark werden. Das trifft natürlich für manche Arbeiten zu, ist ganz klar. Ich glaube, ein Säugling kann gewisse Dinge nicht tun. Ein Säugling im Glauben kann gewisse Dinge auch nicht tun. Wer zum Beispiel soll hingehen und einen anderen ermahnen? Das steht im Galaterbrief. Ihr, die ihr geistlich seid, also der muss ja ein Wachstum haben. Aber es gibt genügend Aufgaben in der Gemeinde, da muss man nun nicht die Bibel sehr gut schon kennen. Und man muss nicht in den Tugenden Christi schon sehr fortgeschritten sein und kann sie doch tun. An was wäre da zum Beispiel zu denken? Blumen gießen, Saal sauber machen, nicht wahr? Einem Kranken ein Essen ins Haus tragen und ihm die Wohnung versäubern und viele, viele Dinge. Aber das ist bewiesen. Je mehr eine Gemeinde es verstanden hat, die Glieder der Gemeinde von Anfang an in den Dienst einzubeziehen, umso weniger leicht hat sie sie verloren und umso mehr ist diese Gemeinde gewachsen. Das wurde ganz deutlich durch die Finde, durch das, was da bei diesen Untersuchungen herauskam. Und das heißt, dass sich die Leiter einer Gemeinde Gedanken machen müssen über Dienstmöglichkeiten der Glieder der Gemeinde. Je mehr Möglichkeiten für die Beteiligung der einzelnen Glieder an irgendeinem Dienst eine Gemeinde bietet, umso wohler würden sich die Neubekehrten fühlen, umso geringer wäre die Verlustrate und darum umso höher die Nettowachstumsrate. Das ist ganz wesentlich. Ein Mensch, der sich also unnütz fühlt, dem gefällt das nicht. Schon von daher gesehen, und das, was er tun könnte, wird nicht getan. Nicht wahr, da wird von anderen getan, die dann oft überlastet sind. Und hier haben Menschen, Männer und Frauen, die in der Gemeinde aktiv sind, oft, ohne dass sie das wissen, eine Schuld auf sich geladen. Wir haben ja auch das Problem, wir möchten ja gerne wichtig sein in unserer Gemeinde. Nicht wahr? Wir möchten gerne, dass also über uns gut gedacht wird, dass über uns gedacht wird, also ohne den Rainer Döller geht es nicht. Nicht wahr? Es wäre ja eine Katastrophe, wenn der mal krank wäre. Es wäre ja eine Katastrophe, wenn der mal tot umfiele. Wie soll das ohne ihn weitergehen? Und dieser Gedanke, der ist mir nicht fremd. Aber ich weiß, dass dieser Gedanke falsch ist. Ich weiß, es geht ohne den Rainer. und es geht ohne jeden anderen. Und andererseits geht es nicht ohne den Reinen. Der Herr ist auf mich als Glied genauso angewiesen wie auf jedes andere. Kommt also darauf an, wie ich das verstehe. Aber wenn ich es so verstehe, ich mache am besten alles selber, nicht wahr? Und lasse die anderen gar nichts tun. Außerdem bin ich ja viel erfahrener. Ich bin von 34 Jahren Christ. Ich habe das schon so oft gemacht. Ich kann das viel besser, viel routinierter. Der stimmt zu hoch und zu tief an. Ich weiß, wie man den richtigen Ton fast immer findet. Also mache ich immer das Gesangleiden, nicht wahr? Und da wird der andere es nie lernen. Und er wird immer nur unbeteiligt dabei sitzen. Es wurde also jetzt bei unseren 48 Gemeinden, 3×16, daraufhin eine Untersuchung gemacht, dass der Beteiligungsgrad innerhalb der Gemeinde, der Glieder der Gemeinde, gemessen wurde. Und zwar in vier Bereichen. Erstens, die durchschnittliche Anwesenheit bei den regelmäßigen Versammlungen, sonntags, morgens, abends und mittwochs, nach Prozent der Mitglieder. Zweitens, der prozentuelle Anteil der Mitglieder an der Führung der Gemeinde. Mit Führung sind also nun nicht nur die ältesten Gemeinden, die in den meisten Fällen waren, und die Diakone, sondern da wurden auch die Lehrer gemeint, die also die einzelnen Stunden lehren und so weiter. Es gibt also doch eine, oder manchmal hat man so Zonen oder Shepherding Groups in Amerika, wo immer dann gewisse Führer sind, die sich so natürlich herauskristallisieren. Das wurde gemessen. Wie hoch Prozent war der Anteil mit der Führung? Drittens, der Prozentanteil der Glieder überhaupt, die irgendeine bestimmte Aufgabe haben. Irgendetwas. Wie gering auch immer, aber was sie als ihre Aufgabe kannten und versuchten zu tun. Und viertens, die Kollekte pro Glied und Woche. Und dann wurde das in ein Punktsystem umgearbeitet. Und der Durchschnitt aller 48 Gemeinden pro Gemeinde war 175 Punkte. Das war der Durchschnitt von allen. Der tiefste Stand waren 120 Punkte und der höchste Stand waren 259 Punkte. Und nun wurde gesehen, wie die drei Gemeindegruppen, die man ja hier verglich, da sich verhalten. Nun, ihr könnt es euch schon denken. Die erste Gruppe hatte einen über dem Durchschnitt liegende Punktezahl, nämlich von 207. Die mittlere Gruppe war genau im Durchschnitt, oder fast 177, und die untere Gruppe war unter dem Durchschnitt von, die hatten einen Schnitt von 142 Punkten. Ergebnis dieser Untersuchung: je höher die Beteiligung der Gemeindeglieder am Leben und an der Arbeit der Gemeinde ist, umso schneller wuchs die Gemeinde. Es wurden mehr getauft und die Getauften blieben treu. Je weniger das der Fall war, umso langsamer war das Wachstum der Gemeinde. Und ich will schließen heute, ich habe das Ding gar nicht gebraucht, es steht so eindrucksvoll hier, aber morgen werden wir es wieder brauchen. Ich will schließen, indem ich euch aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes etwas lese und euch auf einen besonderen Aspekt in diesem Wort dabei hinweise, der genau hier dazugehört. Und zwar beginnen wir mit dem Vers 11. Da heißt es, und er, also es ist die Rede hier von Christus, es ergibt sich aus dem Vers vorher, und er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Also hier ist ein Hinweis auf die verschiedenen Dienste, und zwar wie sie am Anfang der Gemeinde waren, die Christus eingesetzt hat. Und der nächste Vers sagt uns jetzt warum. Um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bitte seht, dass die Absicht, die der Herr mit der Bestellung dieser verschiedenen Dienste gehabt hat, nicht darin bestand, dass die Dienste tun, also nur die, sondern dass die Absicht, die er hatte, die ist, dass alle Christen, und das sind die Heiligen, für das Werk des Dienstes ausgerüstet werden. Und wie eine andere Übersetzung sagt für den zweiten Teil des Verses 12, so soll der Leib des Christus gebaut werden. Und ihr seht hier diese ursprüngliche Absicht des Herrn. Das ist die Meinung des Herrn ist, dass alle Heiligen am Werk des Dienstes beteiligt sind und dass die, die in der Gemeinde eine Führung haben, dafür da sind, dass sie die Christen, ihre Geschwister alle darin ausrüsten. Dass diese Absicht zu dem Zweck dient, dass so der Leib des Christus gebaut wird. Und das wird auch wiederum durch diese wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt. Und das ist das, unsere Zeit ist genau um. Wir wollen dann morgen weiterfahren mit diesem Profil einer wachsenden Gemeinde.